Ja, guten Abend nochmal an dieser Stelle. Wir wollen weiter im Thessalonicher Brief lesen. Doch, das richtige Datum. Und dazu lade ich uns ein, unsere Bibeln zu öffnen, wer sie dabei hat. Und sonst können wir das an der Wand mitverfolgen. Wir sind angekommen in 1. Thessalonicher, Kapitel 2, werden wir jetzt ab Vers 13 weiterlesen. Okay? Schon viel zu weit? Ja, ab Vers 13 lesen wir diesen Abschnitt. 1. Thessalonicher 2, ab Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollen wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Langer Text und auch wieder sehr, sehr inhaltsreich. Auch wieder sehr inhaltsreich und wir werden uns einiges in diesem Text genauer anschauen. Vielleicht einmal hatte ich hier die Personalpronomen unterstrichen. Das sind Worte, die die Zugehörigkeit ordnen, die sagen, wer hat das Wort gesprochen oder um wen geht es hier in diesem Text. Einmal geht es ganz stark um dieses Wir und uns, wir, uns und wir, unsere und so weiter. Damit ist eine bestimmte Gruppe von Menschen bezeichnet. Es sind diejenigen, die das Wort Gottes in diese Stadt Thessaloniki gebracht haben. Paulus spricht erstmal von sich und von den anderen Aposteln, die dabei waren, das Wort Gottes diesen Menschen zu verkündigen. Dann geht es in der zweiten Linie geht es um euch, um die andere Gruppe von Menschen, um die Empfänger. Und wir merken, dieses Wir und ihr ist sehr stark vertreten in diesem Text. Aber ich will es nur sagen, es geht weiter. Es hat schon Anfang des zweiten Kapitels begonnen, wo Paulus sich sehr viel Zeit nimmt und zurückschaut, zurückblendet in die Zeit hinein, wie es damals war, als das Wort Gottes in diese Stadt gebracht wurde. Nochmal der Bezug auf wir und ihr. Und das wird dann mit einigen Erklärungen und einigen sehr wichtigen Sätzen gefüllt. Aber es geht erstmal um diese zwei Gruppen. diejenigen, die letzten Mittwoch dabei waren, die können sich noch sehr gut daran erinnern, wie die Bibelstunde, wie Jakob sie geleitet hatte. Und dann dieser ganz große Schwerpunkt. Einerseits Paulus, diese Betonung darauf, einfach die Erinnerung daran, wie Paulus das so stark betont, dieses Auftreten in dieser Stadt, wie das Auftreten dieser Menschen, die hier in diesem Text mit wir bezeichnet wurde. Wie sind sie in dieser Stadt aufgetreten? Wie wichtig war es ihnen, ein heiliges, ein dem Herrn würdiges Auftreten an den Tag zu legen? Und daran erinnern sie die Thessalonicher, dass sie haben sich sehr bemüht, das Wort Gottes rein, heilig, weiter zu vermitteln an diese Empfänger, an diese Menschen. Aber dann kam Jakob auch zu diesem Vers 13 und dann hieß es, Gott wirkt das in euch. Gott hat das gewirkt. Wir haben uns bemüht, aber letztendlich, wenn das zustande gekommen ist, wenn Frucht entstanden hat, ist, dann ist Gott das, derjenige, der das gewirkt hat. Diesen Gedanken wollte ich einfach nochmal wiederholt haben. Wir sind aufgefordert, heilig, rein, würdig dem Herrn zu leben. Aber wenn das anschlägt, wenn Menschen das anspricht, wenn sie Verlangen bekommen, auch so zu leben, auf Gott hören, das Wort, was wir ihnen über Gott weitererzählen, wenn sie das annehmen, dann ist Gott das derjenige, der dieses in ihren Herzen bewirkt. Noch auf zwei, bevor wir den Text uns genauer anschauen, wollte ich noch auf zwei Worte hinweisen. Diese zwei Worte ist das Wort darum im Vers 13 und das Wort aber in Vers 17. Das sind sehr kleine, kurze, aber eigentlich sehr, sehr wichtige Worte. Ich beginne mit dem darum. Es ist ein sehr wichtiges Bindewort. Und wenn dieses darum kommt, wörtlich heißt das wegen dies, dann soll sofort die Frage entstehen, weshalb steht das da? Wegen was? Wenn Paulus hier schreibt, und darum, dann fragen wir uns, warum, weshalb, was ist davor gesagt worden? Und daher geht es nicht anders, als zurückzugehen und da nochmal genauer zu schauen, warum ging es da? Weil dieses darum weist auf das, was davor gesagt wurde. Das zweite Bindewort, was auch meist auch einen neuen Abschnitt kennzeichnet, ist dieses kleine Wort aber. Wir aber, Brüder. Dieses kleine Wörtchen aber, auch wieder sehr klein, aber sehr entscheidend. Das zeigt den Richtungswechsel an. Jetzt ist Richtungswechsel angesagt. Es geht um ein neues Thema oder etwas Neues wird in diesem Text angesagt. Es geht um Vergleich. Davor wurde etwas gesagt und dann aber. Und jetzt wird etwas Neues eingeleitet. Das nur so ganz kurz zum Anfang über diesen Text hier. Vielleicht nochmal die Karte, aber ich denke mal, wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Wir haben gesagt, dieses kleine Wörtchen aber leitet irgendwo einen neuen Abschnitt an und das bezieht sich auf jeden Fall darauf, was davor gesprochen wurde. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich, wie es mir scheint, das gefunden habe, worauf es sich dieses darum bezieht und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen habt. Warum ging es im Text davor? Vielleicht lese ich doch den Vers 11 und 12. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschwört haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Was war das Ziel der Ermahnung der Apostel, dieser Menschen, die mit wir in dem Text gezeichnet wurden, die Apostel, die das Wort Gottes in diese Stadt gebracht haben? Was war ihr Hauptziel? Was war der Hauptgedanke, den sie da ausbreiten wollten an die gläubig gewordenen Menschen, des Gottes würdig zu wandeln? Darum ging es. Des Gottes würdig zu wandeln. Das war der wichtigste Gedanken, den sie in dieser Stadt hinterlassen wollten. Des Gottes würdig zu wandeln. Und darum, sagt er weiter, danken wir Gott. Das war das Ziel unserer Ermahnung. Und darum danken wir auch Gott unablässig. Wir hören nicht auf damit, Gott zu danken, dass ihr dieses Wort aufgenommen habt und mit eigenen Worten ausgesprochen. Wir danken Gott ohne aufzuhören, dass ihr, die ihr gläubig geworden seid, das Wort Gottes aufgenommen habt als das Wort Gottes und dass dieses Wort in euren Herzen wirkt. Das war so kurz zusammengefasst, so diesen Abschnitt. Wir danken Gott, dass ihr das Wort aufgenommen habt, dieses Wort Gottes. Wir sind zwar Menschen, wir haben zu euch gesprochen, aber diese Kunde von Gott haben wir euch erzählt, weitergegeben. Aber ihr habt das aufgenommen als Gottes Wort. Und das Zeichen dafür, dass es Gottes Wort ist, ist es? Was ist das Zeichen? Was sagt der Text? Dieses Wort wirkt. Das ist das Zeichen. Das ist ein Prüfmerkmal, was wie das Ganze auf den Prüfstein gestellt werden kann. Dieses Wort Gottes wirkt. Darum danken wir auch Gott. Und jetzt sagt er weiter, wie wirkt dieses Wort im Leben dieser Menschen? Denn Brüder, Vers 14, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden. Was war das große Beweismittel dafür, dass diese Menschen in dieser Stadt das Wort Gottes aufgenommen haben und dass dieses Wort in ihrem Leben wirkt? Ich meine, ich kam nicht drum herum, anstatt das so zu sehen, dass ihr Schwierigkeiten ausgesetzt seid. Was ist das Zeichen dafür, dass dieses Wort in eurem Leben wirkt? Ihr seid Schwierigkeiten ausgesetzt. Ihr müsst leiden. Und Paulus sagt aber ganz schnell, es ist nichts etwas ganz Besonderes, was euch passiert. Das Gleiche passiert auch den Gemeinden in Judäa. Und jetzt, vielleicht jetzt blende ich kurz zurück. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, die Stadt Thessalonich liegt hier. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Da sind Paulus und sein Team in Europa gelandet, in der Stadt Philippi. Da wurde das Evangelium gepredigt. Da hat Gott das bewirkt und ihnen Freimut geschenkt, durch die übernatürliche Wunder, aber auch Verfolgung, die sie da erlitten hatten. Und somit kamen sie nach Thessalonich, in diese Stadt, um da das Evangelium weiter zu predigen. Und jetzt, sie mussten aber fliehen aus dieser Stadt. Jetzt war ich zu schnell. Sie mussten aber ganz schnell aus dieser Stadt fliehen. Und Paulus ist jetzt unterwegs. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ich vermute, in Athen wird er jetzt sein, weil wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie, als die Verfolgung in der Stadt Thessalonich im vollen Gange war, dann haben die Brüder sie begleitet und dann gingen sie nach Beröa. Und als die Verfolgung auch dahin kam, als die Juden auch da das Volk aufgewiegelt hatten, dann haben die Brüder Paulus nach Athen begleitet. Kann gut möglich sein, dass Paulus irgendwo hier in dieser Gegend ist, ich weiß es aber nicht genau, oder vielleicht sogar weitergereist. Wir lesen, dass Paulus später nach Korinth gereist ist. Korinth liegt da, in der Nähe von Athen. Aber irgendwo aus dieser Gegend schreibt er. Und jetzt erinnert er die Christen hier in Europa, in Griechenland, in Mazedonien, erinnert er und sagt, das, was mit euch passiert, nochmal da oben, was hier bei euch passiert, ist nichts Neues. Das Gleiche ist auch mit euren Brüdern passiert, die in Judäa wohnen. Ganz weit weg von euch, aber die haben das Gleiche. Die haben auch Schwierigkeiten erlebt, als sie das Wort Gottes aufgenommen haben. Und das ist eins der Beweise für Paulus, dass diese Menschen sich diesen Schwierigkeiten gestellt haben und dieses erlitten habt, dass ihr Nachahmer geworden seid, weil ihr erlitten habt, weil ihr dieses, was auf euch gekommen ist, diese Schwierigkeiten erlitten habt. Deswegen ist das für Paulus so ein großer Beweis dafür, unter anderem, dass das Wort Gottes wirkt in diesen Gläubigen, in dieser Gemeinde. Wir hatten schon vor ein paar Bibelstunden das Wort Nachahmer uns etwas angeschaut. Das Wort Nachahmer hatten wir hier im Text, Vers 14, dass ihr Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden seid. Nachahmer, jemand, der im moralischen Bereich etwas nachmacht, nachfolgt oder jemandem nacheifert. Und dieses Wort wird nur sechsmal in der Bibel im Neuen Testament gebraucht. Und ich dachte doch, ein bisschen zurückzublenden. Einmal sagt Paulus, bittet er die Gemeinde in Korinth, dass diese Gemeinde doch ihm nachahmt. Ich lese in 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer, sagt Paulus zu dieser Gemeinde in Korinth. Er beschreibt davor, was so ein Apostel alles für Schwierigkeiten auf sich nimmt und dass das Apostel zum Teil auch so eine Art Auskehr, so Müll für die Welt sind oder auch oft für Menschen, die das Evangelium falsch verstanden haben. Und Abschaum nennt er sich in 1. Korinther 4. Dass das geschehen kann. Aber er sagt dann weiter, aber ihr seid meine geliebten Kinder. Ihr habt viele, die Zuchtmeister sind, die euch irgendwie erziehen wollen. Aber es sind nicht viele Väter, die für euch bereit sind zu leiden. Und dann sagt Paulus, seid meine Nachahmer. Und so weiter. Es gibt mehrere Stellen, die von diesem dieses Nachahmer, dieses Nacheifern, das einfach lernen und bereit zu sein, im Glauben, dass es richtig ist, auch das Gleiche nachzuahmen. Und Paulus nennt das hier in diesem Text, in 1. Thessalonicher 2, ihr seid Nachahmer geworden, ihr eifert diesem auch nach, wie es in den Gemeinden in Judäa, ganz weit weg von euch passiert. Auch sie wurden von den Juden verfolgt, schwer misshandelt. Und er nennt hier einige konkrete Dinge, was die Juden so getan haben. Sie haben den Herrn Jesus und seine Propheten getötet. Sie haben, auch ich habe viel von ihnen gelitten. Und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen. Und allen Menschen feindlich sind und so weiter. Er zählt das auf, was so die Juden alles getan haben. Aber er sagt, ihr seid bereit, dieses auf euch zu nehmen, auch in dieser neuen Stadt, die ihr gläubig geworden seid. Und das freut Paulus unheimlich, dass diese Gemeinde bereit ist, diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und das ist für ihn unter anderem ein Beweis dafür, das Wort Gottes ist auf gutem Boden gefallen. Ein Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Da erzählt Jesus das Gleichnis von dem Sämann. Und er erzählt von dem Samen, der auf verschiedenartigen Boden gefallen ist. Und ich lese das ganz kurz. Und das andere fiel auf einen Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel auf eine gute Erde und ging auf und brachte 100-fache Frucht. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutete. Er sagte aber, dieses Gleichnis erklärt er seinen Jüngern und sagt Folgendes in Vers 12. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, aber in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen und so weiter. Sie kommen nicht zur Reife. Und dann kommt das Beispiel mit der guten Erde. Unter anderem ist dieser Same des Wortes Gottes, was auch hier in dieser Gemeinde gefallen ist, dieser Same des Wortes Gottes wird durch Versuchungen geprüft, ja. Gott wird Schwierigkeiten zulassen, ja. Das sagt Paulus, auch später schreibt er zu diesen Gläubigen, wir haben euch doch gewarnt. Er wird diesen Gedanken später in Kapitel 3 noch fortführen. Wir haben euch doch gewarnt, das wird so sein. Gut, dass ihr das so von uns aufgenommen habt. Und das war ihm sehr, sehr wichtig zu sehen, was passiert mit den Gläubigen. Ist dieser Same, bringt dieser Same Frucht in ihrem Leben? Und darum beten sie Sturm, die Apostel, weil sie wussten, das Wort wirkt. Diese gläubigen Menschen, die haben das Wort aufgenommen und das Wort wirkt in ihrem Herzen. Sie erleben große Schwierigkeiten. Aber das sind nicht Schwierigkeiten, die sie als Erste erleben. Das ist normal, wenn gläubige Menschen angegriffen werden. Aber Paulus sagt, wir beten für euch. Und er erklärt ihnen, wie es auch mit ihren Brüdern in Judäa passierte. Menschen, die gläubig werden, Menschen, die gläubig sind. Die Tage sprach ich mit einem Bruder, der noch nicht so lange im Glauben ist. Und wir kamen sehr bald darauf zu sprechen, über Schwierigkeiten im Alltag, über Ablehnung. In dieser Begeisterung versucht der Menschen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und es scheint so, dass viele das auch aufnehmen, aber es vergeht eine Zeit, und plötzlich kommt Widerstand. Plötzlich merkt er, dass es ist gar nicht so einfach. Dieses Wort wird abgelehnt. Aber wir hören das auch immer wieder aus dem Leben der gläubigen Menschen, die gläubig geworden sind. Plötzlich kommen Schwierigkeiten, von denen sie davor nicht wussten. Johann, du hättest bestimmt Beispiele dazu. Und auch einige von uns. Schwierigkeiten, wenn wir zum Glauben kommen, dann kommen Schwierigkeiten, die wir davor vielleicht nicht hatten. Aber wenn dieser Friede im Herzen da ist, diese Geborgenheit im Herrn, wenn diese Gewissheit da ist, das Wort Gottes wirkt, und wenn Frucht entsteht, dann ist auch diese Versuchung, in die gläubige Menschen fallen, ist es möglich, dass diese Versuchung Bewährung bringt und dass sie trotzdem im Glauben bleiben und weitergehen können und wachsen können. Ich werde jetzt nicht so stark darauf stehen bleiben, auf das Leid, was die Juden der Gemeinde womit die Juden der Gemeinde zugesetzt haben. Wir brauchen allein an den gleichen Menschen denken, der diese Worte schreibt, als er noch Saulus hieß. Was hat er mit der Gemeinde Gottes getan? Verfolgt und Menschen, gläubige Menschen ins Gefängnis gesteckt. Aber das sind Mittel, die der Feind anwendet, wo Gott ihm eine gewisse Freiheit schenkt, auch gläubige Menschen zu prüfen, ihren Glauben zu prüfen und sie anzutasten. Aber damit wird der Glaube geprüft und geläutert, damit wir im Glauben wachsen können. Vielleicht nur ein Gedanken, den Paulus hier in diesem Text ausspricht, indem sie, und jetzt betont er etwas sehr Wesentliches, etwas, was ganz, das andere war sehr schlimm, aber hier ist noch etwas, womit sie das Maß der Sünde noch voller machen, bis es zum Überfließen kommt. Was tun die? Indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann hat man den Eindruck, dass das war oft das Schlimmste für die Juden, wenn sie merkten, dass das Evangelium, das Wort Gottes an die Heiden gebracht wurde und dass die Heiden sich zu Gott bekehren konnten. Das war für einen Juden undenkbar. Und deswegen lesen wir auch immer wieder in der Apostelgeschichte, wie stark Gott wirken musste, zum Beispiel diese dreifache Vision an Petrus, damit er das versteht. Es ist wichtig, dass du zu dem Heiden Cornelius gehst und ihm das Evangelium bringst. Und ich habe sogar den Eindruck, dass diese Gabe des Zungenredens in den meisten Fällen oder mir scheint so fast immer in der Verbindung mit Juden steht, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht und wenn es darum geht, das Evangelium auch den Heiden zu verkündigen. Und da ist oft diese Gabe des Zungenredens mit enthalten. Es war für den Juden undenkbar, dass Heiden zu Gott beten können, ohne Jude zu werden. Und Paulus sagt aber, sie tun das und sie füllen damit das Maß ihrer Sünden umso mehr. Gibt es hier eine Ergänzung oder eine Frage dazu, bevor wir weitergehen? Wir sprachen von dem zweiten Abschnitt in diesem Text, den wir gelesen hatten, der mit diesem kleinen Wörtchen aber beginnt. Ich sagte schon vorhin, dieses kleine Wörtchen bedeutet Richtungswechsel. Das Thema wird fortgeführt, vielleicht zum Teil in eine andere Richtung gelenkt. Ich lese diese Verse. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollen wir zu euch kommen, ich Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskreis? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Wenn wir versuchen, diesen Abschnitt auch wieder mit eigenen Worten etwas zusammenzufassen, dann könnte es heißen wie folgt: Wir aber haben ein unheimlich starkes Verlangen, euch zu sehen. Und das Verlangen geht so weit, dass wir uns sogar verwaist fühlen, wenn wir von euch getrennt sind. Und wir wollen euch unbedingt sehen. Wir haben uns sehr stark bemüht, euch sehen zu können. Und weil diese Sehnsucht so stark ist, haben wir uns daran bemüht. Wollten wir das immer wieder, habe ich mich als Paulus, ich habe mich bemüht, zu euch zu kommen. Aber weil das so wichtig ist, ich lege in diesen Text etwas rein, hat der Satan uns gehindert. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Denn warum ist das so wichtig, uns daran zu hindern? Was ist so ausschlaggebend? Warum ist es so wichtig, dass dieser Kontakt zu euch bleibt? Denn ihr seid doch unser Kranz, eine gewisse Belohnung am Tag der Zukunft, wenn unser Herr Jesus kommen wird. Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Wir aber, Brüder, haben uns sehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Ich war überrascht, als ich dieses Wort gelesen habe, da wir für eine kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach. Wie groß muss das Ausmaß dieses Verlangens sein gewesen, diese Christen, diese neu bekehrten Menschen wiederzutreffen, einfach mit ihnen zu sein, Zeit mit denen zu verbringen. Und Paulus wird dann später auch erklären, was ihm so wichtig auf dem Herzen lag. Das werden wir in Kapitel 3 nochmal uns genauer ansehen. Aber das Verlangen war so groß, dass er sagt, er vergleicht das mit einer Verweisung. Wie Kinder, die Eltern verlieren und diese ganz starke Sehnsucht danach haben, zu ihren Eltern, wieder bei den Eltern zu sein, aber was nicht möglich ist. Dieses Bild gebraucht Paulus hier. Und um das auszudrücken, wie stark das Verlangen war, diese Gemeinde in dieser Stadt Thessalonich zu sehen, können wir uns das vorstellen. Wie stark muss dieses Verlangen gewesen sein, diese Gläubige zu sehen. Und deswegen, weil das so stark ist, sagt Paulus, haben wir umso mehr Verlangen gehabt, euch zu sehen. Zwar, wir waren verwaist vom Angesicht her, wir konnten euch nicht sehen, aber nicht unsere Herzen. In unseren Herzen waren wir nach wie vor verbunden mit euch. Aber von unserem Angesicht her. Und deshalb wollte ich zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, immer wieder. Ich wäre gerne zu euch zurückgekommen. Wir gehen nochmal zurück zu dieser Karte, wo Paulus sich genau in dieser Zeit befindet, als er das schreibt. Ob er in Athen oder hier irgendwo in Korinth. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann. Aber auf jeden Fall, er war weit weg von diesen Menschen. Aber wir lesen das in der Bibel weiter, in der Apostelgeschichte, dass spätestens bei der zweiten Missionsreise geht Paulus wieder durch diese Gegenden zurück und besucht wieder diese Gemeinde in dieser Stadt Thessaloniki. Er besucht sie wieder. Aber hier war diese Möglichkeit noch nicht da. Und er beschreibt das mit diesen ganz starken Worten, beschreibt er sein Verlangen, diese Menschen zu sehen. Und sie fühlten sich so, als wenn verwaiste Menschen, die jemand sehr nahen verloren hat. Und deshalb wollten wir zu euch kommen, aber der Satan hat uns gehindert. Ich habe nach Parallelstellen gesucht, die das ähnlich ausdrücken. Ich fand zwei davon, einmal in Römer 1. So, jetzt muss ich etwas blättern in Römer 1. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so schnell finden, aber auf jeden Fall am Anfang von Römer 1 und in Römer 15 lesen wir das nochmal. Römer 15. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, schreibt Paulus zu den Menschen. Aber davor beschreibt er das, es geht um das Evangelium, um die Verkündigung des Evangeliums. Und es ist wichtig, dass die Menschen das Evangelium hören, dass sie das, denn wie ist das möglich zu glauben, ohne gehört zu haben? Es ist wichtig, das Evangelium zu hören. Und dann in Vers 22, deshalb bin ich oftmals verhindert worden. In diesem Fall beschreibt Paulus auch genauer und er sagt, von wem er verhindert worden ist. Er hätte das immer wieder getan, aber er schreibt, er ist verhindert worden durch den Satan. Der Satan hat nicht nur einmal, sondern zweimal das verhindert, diese Stadt zu besuchen. Ich weiß nicht, ob wir etwas Genaueres oder das genauer erklären können, wie das geschah, wie das möglich wurde, auf welche Art und Weise Paulus das so deutlich erlebt hatte, dass er so genau das sagen konnte: Es war der Feind der Menschen, der dieses verhindert hatte. Ich wollte zu euch zurück, das Verlangen war sehr groß, euch zu sehen, aber der Satan hat das verhindert. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Wie das geschah im konkreten Fall, ich wüsste es jetzt nicht zu sagen. Ich könnte das jetzt nicht sagen. Aber ich denke, in unserem Alltagsleben, in unserem Leben als gläubige Menschen, merken wir schon, immer wieder können wir Situationen feststellen, dass gute Dinge, das, was wir uns vornehmen, was wirklich gut ist, sei es ein Besuch, sei es in einem Gespräch mit jemandem, merken wir Blockaden. Oder wie Alex das eben erzählt hatte im Gespräch mit dem Mann, plötzlich entsteht eine Blockade und es ist jemand da, der das Durchdringen des Wortes Gottes verhindert. Gott lässt das bis zu einem gewissen Maß zu und diesen geistlichen Kampf, der im Hintergrund geschieht, da werden wir nie die ganzen Details oder im Detail diesen Kampf erklären und wissen können, wie das vor sich hergeht. Aber eins wissen wir genau, dass der Kampf geschieht unter anderem auch im Gebet. Und daher sagt Paulus immer wieder: Helft mir zu kämpfen, damit die Türen des Evangeliums geöffnet werden, damit ich nicht gehindert werde, das Wort Gottes ungehindert weiterzugeben. Der Kampf im Gebet. Im Gebet ist es möglich, auf diesem feindlichen Territorium, wo der Feind der Menschen und Gottes behauptet, der Fürst dieser Welt zu sein, oder die Bibel spricht ihn so an, und auf diesem Territorium durchs Gebet voranzugehen, das haben wir doch immer wieder gemerkt. Gestern Abend ging mir das auch vielleicht in einer sehr abgeschwächten Form ähnlich. Schon die Tage davor, ich habe mich mit diesem Text auseinandergesetzt, aber irgendwie ich kam nicht weiter, ich kam nicht voran. Und gestern Abend war mir das irgendwie so wichtig. Ich dachte jetzt, ich lege alles ab, ich schalte den Computer nicht an, ich will mir genug Zeit zum Beten nehmen. Und ich merkte im Nachhinein, wie das Gebet zu Gott, dieses Atmen der frischen Luft der Ewigkeit, was das bedeutet, was das an Gedanken bedeutete, für mich selber einfach wie gut mir das getan hatte, einfach Zeit im Gebet, genug Zeit im Gebet zu suchen, um dann vor Gott zu treten, um dann sein Wort sich anzuschauen. Paulus erklärt das hier, er wurde gehindert, ja. Und sein Verlangen, die Gemeinde zu sehen, war sehr, sehr groß. Später in Kapitel 3 wird er das nochmal genauer erklären, was er genau sehen wollte in dieser Gemeinde. Aber es ist sehr wichtig und er sagt: Ihr Gläubige, ihr seid ja unsere, und dann zählt er das auf, unsere Freude, unser Ruhmeskranz, unsere Hoffnung. Nicht auch ihr. Ich finde das sehr gut, sehr, sehr weise unterstrichen. Unter anderem, nicht auch ihr, nicht ihr alleine. Natürlich ist unsere Hoffnung, unsere eigentliche Freude, unsere eigentliche Hoffnung, unser eigentlicher Ruhmeskreis und so weiter in Gott selber. Aber er nimmt diese Gläubigen, in denen das Wort Gottes wirkt, nimmt er sie mit hinein und sagt: Seid nicht auch ihr das? Jemand hat mal das so gesagt und zusammengefasst, dass unter anderem Menschen zu Gott zu führen, Menschen das Evangelium erklären zu dürfen und dann erleben zu dürfen, wie so ein Mensch sich bekehrt, dass dieser Augenblick zu einem der größten Freuden gehört, wo wir eine der größten Freuden erleben können auf dieser Erde. Seid ihr damit einverstanden? Wenn ein Mensch sich vor Gott beugt und sagt: Gott, du hast recht. Ich ging in die Ferne, aber du hast recht, ich beuge mich vor dir. Und wie beschreibt Paulus diese Menschen? Zweimal beschreibt er das in diesem Text. Seid nicht auch ihr unsere Freude? Unter anderem unsere Hoffnung, unser Ruhmeskreis, unsere Herrlichkeit, das, was uns schmückt. Und dann sagt er ganz genau, wann wird das geschehen? Wann ist das? Wann werden wir geschmückt mit Menschen, die gläubig geworden sind, die auf das Wort der Kunde von uns gehört haben, aber sie haben das aufgenommen, nicht als unser Wort, sondern als das, was es wirklich ist, als Gottes Wort. Und dieses Wort beginnt im Leben anderer Menschen zu wirken. Und diese Menschen sind bereit, Leid und Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um trotzdem beim Herrn zu bleiben. Und wann wird das geschehen? Vor unserem Herrn, bei seiner Ankunft. Wieder schließt Paulus einen Abschnitt in diesem Fall, das Kapitel 2, schließt er mit diesem Ausblick in die Zukunft hinein und er spricht von der Wiederkunft. Wieder spricht er von der Wiederkunft. Immer wieder wird der Thessalonicher Brief, werden wir immer wieder mitgenommen in die Zukunft hinein und uns wird das Leben von heute wird immer wieder mit dem Augenblick der Wiederkunft verbunden. Und das macht das Leben heute ganz anders. Das macht meine Situation heute ganz anders. Und hier in diesem Text lasen wir davon, wie Gott wirkt und was war die Ursache, dass diese Apostel Sturm gebetet haben und gedankt haben, Gott gedankt haben, dass, weil sie gemerkt haben, das Wort Gottes wirkt im Leben der gläubig gewordenen Menschen und weil sie gemerkt haben, wie diese Wirkung aussah. Diese Menschen waren bereit, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und dann wendet Paulus das Blatt und davor sprach er mehr von ihr und euch, was mit euch geschah, auch das Leiden, was ihr erlebt hattet. Und dann blendet er, und was ist mit uns? Wie geht's uns, die wir euch das Wort verkündigt haben? Was machen wir in der Zeit, wenn es euch schlecht geht? Er sagt, wir sehnen uns so stark danach, euch wiederzusehen. Denn ihr seid unsere Freude, das haben wir doch miterleben dürfen, was das heißt, an wie viel Freude das bedeutete, wenn Menschen Gott Recht geben, wenn Menschen Gott folgen, dass ihr seid diese Freude. Und deshalb ist unser Wunsch und unsere Sehnsucht, euch wiederzusehen, mit euch wieder Gemeinschaft zu haben. Wenn wir jetzt zusammen beten, können wir auch diesen Gedanken der Versuchung, Gedanken der Schwierigkeiten in unserem Leben, im Leben der neu bekehrten Menschen, können wir das nochmal vor Gott erwähnen. Wie ein kleines Kind, das geboren wird in diese Welt, es ist vielen Schwierigkeiten ausgesetzt. So sind auch Menschen, die noch nicht lange unterwegs sind, auch die, die schon lange unterwegs sind, sollen wachsam sein, damit sie nicht fallen. Aber ganz besonders die, die ganz neu auf diesem Weg sind. Und da wollen wir für sie beten. Da wollen wir darum ringen, dass diese Menschen, die im Glauben, die zu Gott gekommen sind, dass die auf diesem Weg bleiben, dass wir offene Herzen ihnen gegenüber haben, um sie auf diesem Weg zu begleiten und von Paulus hier dieses Beispiel zu nehmen. Lasst uns aufstehen, lasst uns zusammen beten. Danke, mein Vater, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Das dringt durch bis zur Scheidung der Seele und des Geistes, Herr. Danke, dass dein Wort Gedanken anspricht, dass Menschen überführt werden. Danke, dass dein Wort wirkt. Und auch wenn das durch Menschenmund weitergesagt wird, danke, dass dein Wort wirkt das, wofür du es sendest. Und es bewirkt Leben, es bewirkt Frucht im Leben der Gläubigen. Danke für dieses Beispiel, was wir hier gelesen haben. Danke, dass dieses Wort, das in Herzen der Gläubigen wirkt, dass es auch Mut und Kraft gibt im Alltag. Auch dann, wenn Versuchungen kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, die wir vielleicht ohne dich nicht hätten. Aber danke, dass Menschen, die sich zu dir bekehren, dass sie dranbleiben, dass sie trotz der Versuchungen bei dir bleiben, dich suchen, dein Antlitz suchen, weil sie dich erlebt haben, weil sie die Vergebung, die Freude, die Hoffnung in dir erlebt haben. Danke, dass das so ein mächtiges Zeichen ist, Herr, dass sie leben, dass sie dir folgen. Und wir wollen nicht vergessen, für sie zu beten, für jeden Einzelnen, der unterwegs ist mit dir, dass wir uns gegenseitig im Gebet unterstützen, dass wir diesen Kampf im Gebet, dass wir den auch auf uns nehmen und den pflegen, den tun für Menschen, die das ganz besonders brauchen, für Menschen, die dein Wort verkündigen, für Menschen, die angegriffen sind. Danke, Herr, dass es so eine große Freude ist, Menschen zu sehen und zu erleben, die dir folgen. Und wir wollen auch für die vielen oder einige Neubekehrten aus unserer Gemeinde, wollen wir für sie bitten, die auch vor kurzem den Bund der Taufe geschlossen haben, die mit dir gehen, die in ihrem Alltag sehr oft mit großen Schwierigkeiten zu tun haben. Steh ihnen nahe, Herr. Segne sie, auch dann, wenn sie diesen Schwierigkeiten entgegengehen. Herr, schenk immer wieder Gebetserhörungen. Danke, dass das geschieht, dass sie davon erzählen, dass du ihre Gebete hörst, dass du segnest, wenn sie dabei sind, Dinge wieder gut zu machen. Danke, dass du das segnest, dass du Freude dabei schenkst. Danke, dass wir auf diesen Weg zu Himmel, diesen Weg zu deiner Ankunft, dass wir den so gemeinsam gehen dürfen. Das wollen wir auch weiter bitten, um deine Gnade, um deinen Schutz. Danke, dass du versprochen hast, bei uns zu sein. Amen. Amen. Im Frieden des Herrn gehen wir dann auseinander. Gott segne uns.